Wir kommen zu einem Buchtipp und zu einem der weltweit einflussreichsten Intellektuellen der Nachkriegszeit, der Philosoph Jürgen Habermas. Es gibt ein neues Buch über ihn, der Philosoph Habermas und wir. Das stellt uns Alf Menzer vor. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Philipp Felsch ist der Autor und ganz kurz, wenn man Habermas hört, das ist ja auch immer so gerne ein Begriff geworden, wo man sich sofort duckt und denkt, oh Gott, was hat er uns eigentlich gesagt? Und ist einer Vertreter, ich fasse es nur ganz kurz zusammen, Vertreter der kritischen Theorie, also möchte aufdecken, was es für Herrschafts-, was es für Unterdrückungsmechanismen in unserer Gesellschaft gibt, will sich kritisch auseinandersetzen mit den Ideologien und es soll eine vernünftige Gesellschaft mit mündigen Menschen entstehen. Das ist nur eine wirklich Mini-Zusammenfassung. Mhm. Wie nähert sich jetzt Philipp Felsch, der das Buch geschrieben hat, Habermas?
Der macht es zunächst einmal mit der Deutschen Bahn. Er besucht im Frühjahr 2022 den Philosophen in seinem Bungalow in Starnberg und Habermas empfängt ihn damals in Chinos und in fabrikneuen Reebok-Turnschuhen. Also der Mann ist 93 damals, aber er kann das offenbar tragen. Das ist die Eingangsszene in dieses Buch und diesen Besuch wiederholt Philipp Felsch dann anderthalb Jahre später noch einmal. Und dazwischen hat er sich dann aber durch Habermas Bücher, durch seine Artikel, seine Reden und Korrespondenzen gelesen, durch den Vorlass, wie man das ja nennt, der eben nicht, wie es bei anderen Intellektuellen gang und gäbe ist, in Marbach liegt, sondern im Archiv der Goethe-Universität in Frankfurt.
Was ergibt sich denn für ein Bild des Philosophen? Also die Turnschuhe habe ich gerade schon gehört, die legeren Hosen.
Ja, ist eigentlich durch und durch ein vielschichtiges Bild, von dem Philipp Felsch dann selbst auch überrascht ist. Da ist auf der einen Seite der Philosoph, der in seinen komplexen, umfangreichen, nicht immer einfach zu durchdringenden Büchern auf der Suche, wie du es eben schon gesagt hast, nach universellen Prinzipien einer Gesellschaftstheorie ist. Und auf der anderen Seite, und diese Seite hat Felsch dann selbst erst neu entdeckt, ist der politische Kommentator, der Kritiker, der Polemiker, der hochsensibel und sehr direkt auf politische Ereignisse und Entwicklung reagiert, von der Wiederbewaffnung der jungen Bundesrepublik über den Historikerstreit über die Frage nach der deutschen Schuld bis hin zur Auseinandersetzung mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Und da zeigt sich ein tagespolitischer Analytiker, der die Entwicklung der Bundesrepublik mit großen Hoffnungen, aber auch mit großer Sorge beobachtet.
Alleine diese erste Begegnung, die du gerade erwähnt hast, ist für mich ja schon ein Glanzlicht. Was sind weitere herausragende Momente in diesem Buch?
Also das sind für mich die Momente, in denen Habermas klare Kante gezeigt hat gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen, die er als gefährliche Rückschritte in Richtung Geschichtsvergessenheit oder in Richtung eines wiedererstarkenden Nationalismus sah. Am bekanntesten ist dabei wahrscheinlich der schon erwähnte Historikerstreit, den Habermas 1986 mit einem Artikel auslöste, in dem er rechtskonservative Historiker und deren Versuch, den Holocaust zu relativieren, kritisiert. Das war eine Auseinandersetzung, die mit harten Bandagen geführt wurde, die Habermas damals insofern gewonnen hat, als dass danach die Schuld wirklich untilgbarer Teil der bundesrepublikanischen Identität war und eben verhinderte, dass dieses Land eine Nation wie andere sein konnte, dass es eben keinen ungebrochenen Patriotismus hierzulande geben kann, dass man sich hierzulande nicht voller Pathos auf eine nationale Tradition beziehen kann, sondern seine Grundsätze eher aus rationalen Überlegung gewinnen muss. Davon ist Habermas nach wie vor überzeugt. Davon war er immer überzeugt. So überzeugt, dass er dafür sogar mit langjährigen Freunden gebrochen hat, mit Martin Walser etwa oder mit Karl-Heinz Bohrer, die meinten, naja, so langsam müsste doch mal Schluss sein mit der Auschwitz-Keule, Zitat Walser, oder mit dieser neurotisierten Selbstauflösung der Deutschen als Nation, Karl-Heinz Bohrer. Das war mit Habermas nie zu machen. Also gerade die vermeintlichen Neurosen oder Gebrochenheiten des deutschen Bewusstseins nach 45 sah er als Chance, gerade dass die Bonner Republik eben ohne eine repräsentative Hauptstadt damals noch auskam, das war für ihn wichtig. Oder, das finde ich ein auch sehr schönes Zitat, dass die westdeutschen Polizisten damals in ihren beige-grünen Polyesteruniformen wie bewaffnete Toilettenwärter aussahen, das war für ihn Ausdruck der Modernität der Bundesrepublik. Und gegenüber Kollegen, die eben gerade nach 1990 dann wieder von einer neuen Weltgeltung Deutschlands träumten, hat er immer darauf bestanden, nein, ich will Bürger eines universell provinziellen Landes sein, also Verfassungspatriotismus statt unreflektierter Nationalismus.
Das sind starke Bilder, sehr greifbare Bilder von Habermas. Wie ist der Stil des Autors von Philipp Felsch, der über ihn schreibt? Und vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen zusammenzuckt in der Buchhandlung und denkt, oh Gott, schweres Philosophiewerk, wie vertraut muss man denn mit Habermas Philosophie sein?
Naja, diese Eingangsszene mit den Chinos und den Reeboks, die ist vielleicht schon kennzeichnend. Das ist ein gut lesbares Buch, das ganz selten in philosophischen Jargon verfällt, also viel öfter ja, anekdotisch argumentiert, könnte man sagen. Die Grundgedanken der Habermasschen Philosophie, die werden dabei fast beiläufig entwickelt, also wie er von Heideggers Existenzialismus über einen Marxismus, der den Menschen in Klassenstrukturen verstrickt begreift, zur Theorie des kommunikativen Handelns kommt, also bei der er Gesellschaft eher so versteht, dass sie sich über Kommunikationsstrukturen, über Sprechakte konstituiert. Das hört sich jetzt komplizierter an, aber das versteht man in diesem Buch, auch wenn man kein Hegel- oder Heidegger-Studium hinter sich hat.
Das Buch heißt Habermas und wir. Was bleibt denn für uns? Was nehme ich mit, wenn ich das Buch von vorne bis hinten gelesen habe?
Also erstmal bleibt Habermas. Er ist ja immer noch da und immer noch ein kritischer Begleiter der politischen Entwicklungen. Seine Interventionen haben immer noch Gewicht, aber er selbst, und das jedenfalls gibt der Philipp Felsch bei dessen zweiten Besuch in Starnberg zu Protokoll, ist doch mittlerweile einigermaßen desillusioniert und fatalistisch. Alles, was sein Leben ausgemacht habe, gehe gegenwärtig Schritt für Schritt zurück. So seine fast schon bestürzende Bilanz. Der Westen habe seine politische Glaubwürdigkeit eingebüßt. Von der Verwirklichung einer weltbürgerlichen Vernunft seien wir weiter entfernt denn je. Und tatsächlich kann man sich ja fragen, ob so eine Theorie des kommunikativen Handelns, die davon ausgeht, dass der menschlichen Kommunikation immer bestimmte rationale Grundlagen eingeschrieben sind, also wie der Anspruch auf Wahrheit, wie der Anspruch, ich möchte von dem anderen verstanden haben, also ob so eine Theorie nicht hoffnungslos naiv ist angesichts der alternativen Fakten, der mutwilligen Lügen, der rücksichtslosen Wutausbrüche, die wir gerade überall erleben. Aber ich nehme an, da würde Habermas vollkommen zu Recht antworten, dass ich damit eigentlich nur zeige, wie ohne so ein Beharren auf rationalen Bedingungen Kommunikation gar nicht mehr möglich sein kann. Wer notorisch lügt, mit dem lässt sich eben einfach nicht kommunizieren. Und die Ideale einer vernünftigen und herrschaftsfreien Kommunikation müssen eigentlich immer wieder neu verwirklicht werden. Und das zeige nur, dass die Moderne, wie ein berühmter Aufsatz von Habermas heißt, nach wie vor ein unvollendetes Projekt sei.
Der Philosoph Habermas und wir von Philipp Felsch ist im Propyläen Verlag erschienen, kostet 24 Euro. Vielen Dank, Alf Menzer.
Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.